Jungs, habt ihr eure Windeln eingepackt?
Windeln? Wofür?
Für den Halloween-Stream. Buh!
Ich hab mich eingeschissen.
Fearless Halloween-Special. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Fearless. An meiner Seite heute Hase.
Buh!
Arthur.
Buah, hallo.
Enrico.
Ich hab mich eingeschissen.
Du hättest Bu-E sagen müssen. Ich glaube, dann Hase hat nicht Bu-Ha gesagt, aber am Ende von Bu ist auch ein H. Ach komm, ist doch alles kompliziert. Guten Tag, Freunde, wie geht's euch?
Gar keine andere Wahl, Johnny. Danke, und dir?
Ja, genauso. Ich habe auch keine andere Wahl. Ich komme gerade nämlich directly aus einem Horror-Stream. Ich habe Silent Hill beendet. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Enrico, ja. Das hat mich gefreut, genau. Und ich würde sagen, wir machen einfach ohne Umschweife weiter, denn es geht jetzt in die Halloween-Special-Folge für dieses Jahr.
Oh, mir geht's auch gut.
Habt ihr schon Angst? Also ich weiß, dass es dir gut geht. Dir geht es nie schlecht.
Wie war das noch? Guten Menschen geht's immer schlecht, andersrum. Anderen Menschen geht's auch gut.
Das ist gut, darauf können wir verbleiben. Anderen Menschen geht es auch gut, dementsprechend auch Enrico. Und
ich bin auch dabei.
Genau, wir haben uns so ein paar Horror-Games rausgesucht, über die wir diesmal sprechen wollen. Ein paar werden euch bestimmt auch schon bekannt vorkommen. Nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, ey, wir müssen vielleicht noch ein paar Spiele ein bisschen mehr promoten, in den Fokus setzen und euch sagen, ey, das ist wirklich eine gute Auswahl an guten Horrorspielen, die ihr gerade zu der Zeit zocken könnt, die unsere Empfehlung auf jeden Fall bekommen. Wir haben uns auf jeden Fall bei einigen dieser Spielen schon ordentlich in die Hosen geschissen.
Das ist so ein Running Gag bei uns, oder?
Ich weiß auch nicht, ob ich das noch gut finde, aber aktuell mag ich's.
Meistens läuft es nur, wenn es flüssig ist.
Vielleicht sollten wir im Stream so einen Alert haben, ab 5000 Punkte, Kanalpunkte.
In die Hosen scheißen?
Ja, einscheißen. Einscheißen.
Auf Kommando.
Vielleicht sollten wir das als unser Maskottchen ändern, einfach so einen Scheißhaufen.
Einscheißi,
genau.
Na, vier Scheißi.
Vier Scheiß. Okay, bevor es zu absoluten Scheiß-Content hier wird, sollten wir vielleicht wirklich mal überschwenken und starten. Genau. Ich packe schon mal direkt das allererste Game aus. Ja, es ist zwar nicht Weihnachten, aber wie mit so einer kleinen Schleife packe ich es mal aus und nenne es, es ist Visage. 30.10.2020 kam das ganze Ding raus auf Multiplattform, ist ein Spiel von Sad Square Studio, ist ein psychologischer Horror-Titel, welcher in First Person spielt, beziehungsweise mit First Person in einem Horrorhaus-Setting. Ich meine, wie kann es anders sein? Das Setting ist ja wohl absolut altbekannt. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Und was einem direkt auffällt, es ist ein spiritueller Nachfolger von PT so ein bisschen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark davon inspiriert.
Ja, Nick und ich haben zusammen Visage gezockt, kurz nach Release. War noch mega begeistert. Vorher hatten wir auch schon die Demo, glaube ich, zusammen gezockt. Ne? Da konnte man das anspielen. Visage kam eigentlich gar nicht so lange her raus, hat Johnny ja gesagt, 2020. Und kurze Zeit vorher haben wir PT bekommen. Und nach PT fehlte einfach was. Es gab einfach so eine Lücke, weil jeder wollte PT haben. Und Visage hat ein bisschen versucht, das aufzugreifen, was PT gemacht hat. Und das haben die auch ziemlich gut gemacht. Du bist in einem alten Herrenhaus, wie Johnny gerade schon gesagt hat, und startest darin, dass du Rätsel in diesem Herrenhaus erfüllen musst, damit du weiterkommst. Ja, dieses typische Setting, was man kennt, ne, altes Herrenhaus, so diesen Kaminwohnzimmer, man kann die Etage, Treppe hochgehen, so eine Holztreppe, man hat einen Keller, oben dann Büro, Schlafzimmer, so ein typisches amerikanisches Herrenhaus. Und das Setting war mega geil. Die haben so geil mit Lichten und sowas. Lichten, ja. Bei Nichten sind es Lichten. Mit Lichtern und so gespielt. Und das, was man bei PT hatte, dieser Geist. Die hatten auch so einen Geist, der dich die ganze Zeit verfolgt hat, immer irgendwo aufgetaucht ist. Und wenn du zu lange gebraucht hast für irgendwelche Rätsel oder zu lange irgendwo stehen geblieben bist, hat dich irgendwann dieser Geist gekriegt. Und das, was ich bei Visage so geil fand, ist dieses andauernde Gefühl, verfolgt zu werden, andauernde Gefühl, ich komme gerade nicht weiter, ich werde gleich gepackt, und das hat dir richtig Druck in der Hose gemacht. Und das hat Visage so geil hingekriegt, das hatte ich vorher bei PT genauso gefühlt. klar, PT weiß man nicht, was daraus geworden wäre, ob das noch krasser gewesen wäre, aber Visage war, sage ich mal, dafür, dass man auf PT verzichten musste, eine richtig gute Alternative.
Ich kann dir da nur zustimmen. Nach PT sind viele Spiele rausgekommen, die das so ein bisschen aufgreifen wollten. Und Visage ist meiner Meinung nach eins der besten Titel, die das geschafft haben. In diesem Herrenhaus, von dem du gesprochen hast, sind viele verschiedene Familien gestorben. Und wir als Person, die dort reingeht, versuchen so ein bisschen herauszufinden, was ist da passiert. Und durch verschiedene Sachen wie zum Beispiel ein Foto, das wir finden, oder ein Brief, den wir finden, oder, keine Ahnung, irgendwelche verschiedenen Sachen, die du machst, triggerst du Episoden. Und diese Episoden sind immer bezogen auf eine bestimmte Familie. Und du versuchst natürlich, alle dort durchzuspielen. Und jedes Mal wirst du von diesem Poltergeist, der dort ist, verfolgt. Und wenn du zu langsam bist, stirbst du. Und nicht nur das, Hase, du hast ja auch von dem Licht gesprochen. Du musst im Licht stehen bleiben, ansonsten wird so ein Verstandmieter oder Paranoia-Mieter steigen und du stirbst irgendwann oder siehst den Geist häufiger. Und ich erinnere mich an eine Mission extrem gut. Wir waren schon richtig, richtig weit, viel gesehen und dann kommt die Mission, bam, alle Lichtschalter im Haus sind weg und du musst die Sicherung finden. Und du wirst die ganze Zeit verfolgt von diesem Geist. Das hat dir so eine Panik gemacht. Und das ist genau das, was dieses Spiel so gut gemacht hat. Es ist zum einen auch ein Jumpscare, ja, der oft kommt und der dir Angst bereitet. Aber diese Panik, dieser Stress, den du hast, weil du immer das Gefühl hast, du wirst verfolgt, mal mehr und mal weniger, hat diese Angst geschürt. Zusätzlich dazu hat das Spiel eine meiner Meinung nach extrem gute Technik, wie du mit Items agierst in der Welt. Du kannst klopfen an Wänden und an ein, zwei Wänden kriegst du dann auch eine Antwort wieder zurück anhand des Klopfens. Es wird viel mit Bildern, mit Zeichnungen von Kindern gearbeitet, die dort halt die Geschichte so ein bisschen aufgreifen und erzählen. Und immer wieder verlässt du dieses Herrenhaus, nicht räumlich, aber gedanklich und kommst in solche Horrorwelten, solche Unterbewusstseinswelten. Oder eine Szene, die wir jetzt gerade hier im Trailer sehen, ist, aus einer Familie hat jemand seine Frau getötet und auch seine Kinder getötet. Und du bist dann in der Sicht von dieser Person und spielst das nach. Und das war so abgefuckt. Wir haben es, glaube ich, in einem Abend durchgespielt. Das geht so um die 5 Stunden, wenn du ungefähr weißt, in welche Richtung das geht. Und das war so ein geiler Horrorabend. Was mir negativ in Erfahrung geblieben ist, ist zum einen die Menüführung mit den Items. Also aus dem Menü heraus war es teilweise ein bisschen hakelig. Und die Rätsel waren nie wirklich fordernd. Dann war da mal ein Bild, eine Zeichnung von einem Kind, wo stand, klopf an die Wand. Und dann klopfst du an die Wand und dann kriegst du halt die Rückmeldung und bist dann irgendwann in dieser Episode von dem Kind drinne. Das Killen von diesem Poltergeist, der dich die ganze Zeit verfolgt, ist manchmal, wenn du nicht weißt, okay, wo geht's jetzt richtig weiter, nicht belohnt. Also du hast das Gefühl, ich mache irgendwas falsch und ich weiß nicht, was ich hier gerade falsch mache, wo geht's gerade weiter. Was für mich den Horroraspekt aber extrem geschürt hat, ist die Licht- und Dunkelheitseffekte. Du hast nämlich nur eine Taschenlampe oder ein Fotoapparat. Und du siehst die Geister erst, wenn du ein Foto machst mit dem Blitzlicht und hast die ganze Zeit die Panik. Hey, reicht die Batterie dafür noch aus oder wo ist der Geist gerade? Ich habe das Spiel so positiv in Erinnerung. Wenn mir jemand sagt, ich will mich wirklich einen Abend lang richtig einscheißen, dann empfehle ich dieses Spiel. Wirklich.
Aber man hatte doch gar keine Taschenlampe. Man hatte doch ein Feuerzeug und die Dingster, die Kamera mit dem Blitz hier, wie heißen die sofort die Fotos ausdrücken? Die
Polaroid-Kamera,
die Blitze hat.
Die Kerze, du konntest, glaube ich, Kerzen anzünden, war das nicht so?
Du konntest Kerzen anzünden, aber insgesamt hattest du ein Feuerzeug und diese Polaroid-Kamera.
Genau, die Taschenlampe hattest du nicht.
Ich muss aber auch sagen, die Mechanik mit der Kamera, ne? Ich meine, man hat ja schon vieles gesehen im Horror-Genre. Aber diese Funktion, dass du eben mit dem Blitz der Kamera erst siehst, was quasi wirklich vor dir ist, beziehungsweise nicht wirklich, sondern paranormal, das war so geil, dass du einfach, okay, du musstest das Foto machen, um voranzukommen, weil du ja sehen musstest, was vor dir ist effektiv, beziehungsweise ob da jetzt irgendwie was Paranormales ist. Gleichzeitig wusstest du, okay, es kann auch für einen Jumpscare sorgen. Also jedes Mal die Kamera zu nutzen war so, fuck, ich will eigentlich gar nicht, weil ich will nicht wissen, was quasi direkt vor mir steht. Das war so ein smarter Move. Das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es damals das erste Mal so gemacht wurde, aber dort auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ne? Das fand ich super. Und auch, das habt ihr auch schon gesagt, diese verschiedenen Geschichten, die effektiv in diesem Spiel spielen, war auch so geil, dass du in eine bestimmte Quest so reinrutschen konntest. Es war nicht so, okay, du wählst irgendwie das Level aus am Anfang des Spiels, sondern okay, du läufst durch dieses Herrenhaus und je nachdem, was du machst oder wo du lang gehst, bist du quasi in dieser Storyline. Hast du die abgeschlossen, kannst du in die nächste Storyline rein und sowas. Und ich meine, es gab auch sogar DLCs irgendwie. Es wurde, meine ich, irgendwann mal erweitert.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Was auch für so ein Spiel überhaupt nicht Standard ist. Also es fand ich gut. Abgesehen davon war für mich der Effekt des Jumpscares zu oft drin. Das ist für mich nicht zwangsläufig das, was ich als Horror Glanzstück sehe, so ungefähr, sondern Jumpscare ist halt billig. Hin und wieder gut, wenn sie gut eingesetzt sind, aber nicht als grundsätzliches Element. Und ich finde, das war sehr viel drinne. Nichtsdestotrotz hat das Spiel eine sehr, sehr gute Atmosphäre geschaffen. Also soundtechnisch, Musik kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern. Aber wie ihr auch schon gesagt habt, das Spiel mit Licht und Dunkelheit, wirklich, wirklich top. Geiles Ding. Wenn ihr euch einscheißen wollt, absolute Empfehlung.
Das hört sich definitiv zum Einscheißen an. Also rein vom Optischen. Ich habe selber leider noch nicht gespielt. Aber sieht das echt PT-ähnlich. Unglaublich. Mm. Was mich aber interessieren würde, ist der Wiederspielwert. Ist es tatsächlich so, dass man durchs Game geht und dann, wenn man das einmal gespielt hat, kennt man alle Rätsel und dann rennt man nur so durch und Punkt aus Ende? Oder gibt es irgendwelche Variationen, dass du irgendwas entdecken kannst, irgendwelche, wie soll ich sagen, Sidequest-Achievements oder sonstiges machen kannst? Oder ist es nur stumpfes, ich kenne das Rätsel, Punkt?
Genau, das ist es. Du läufst durch und wenn du die Rätsel hast, dann weißt du, wie du es durchzockst. Ne? Da gibt es jetzt keine irgendwie extra Rätsel oder extra Achievements, die du da so sammeln kannst. Ja, es ist einmal durchgespielt, auch relativ schnell. Ne? Aber es war, glaube ich, Neupreis 30 Euro damals. Also dafür, muss ich sagen, lohnt es sich trotzdem, auch wenn es ein kurzes Spiel war und man es eigentlich mit einmal durchspielen alles hat, hat sich trotzdem gelohnt.
Ich finde das mit der Kamera auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, was du gesagt hast, Johnny, dass es so ein geiles Element einfach reinbringt. Ich weiß noch genau, als wir jünger waren, was war das, 12, 14 Jahre, haben wir eine Übernachtungsparty bei Anton gemacht auf dem Geburtstag und dann haben wir den Film Shutter geguckt. Oh, ja. Das ist japanischer Horrorfilm gewesen und dort war das Kameraelement auch da und dann am Ende hat sich herausgestellt, Spoiler-Alarm, wer Shutter gucken will, der Typ hatte den ganzen Film über Rückenschmerzen und Nackenschmerzen, hat sich dahin gepackt, hat das gedrückt und alles, und, oh, ich weiß nicht, was mit dir los ist, und dann hat er irgendwann die Kamera genommen, sich selber im Spiegel fotografiert und hat dann gesehen, dass das Geistermädchen die ganze Zeit über auf seinen Schultern sitzt. Ne? Und das war auch so, besonders mit 12, voll der Kopf weg einfach nur. Deswegen liebe ich dieses Element.
Krass, dass du das sagst, weil ich habe ja auch schon immer Probleme mit Rückenschmerzen. Und dieser Film ist mir ewig im Kopf geblieben. Das ist einer der Filme, die mich extrem geprägt haben, weil ich lange über diesen Part nachgedacht habe, mit dem Mädchen, das auf den Schultern sitzt.
Ich glaube, in der Jugend ist es eher so, dass dieser Part einen so richtig kaputt macht, was man dann auch noch erfährt in dem Film, wir schwufen ganz kurz ab, ist natürlich, dass das Mädchen, das Geistermädchen effektiv auch von diesem Kerl, ich glaube nicht mitvergewaltigt wurde, aber auf jeden Fall war er dafür verantwortlich, dass nicht aufgehalten wurde oder was auch immer.
Er hat nicht geholfen.
Das kommt ja heute noch irgendwie so, ne? Das kommt ja natürlich, wenn man so ein bisschen älter ist, kommt das natürlich viel, viel krasser irgendwie ins Play. Und der Moment ist, okay, Geist auf meinen Schultern ist schon krass genug, aber wenn du heute mehr über diese Storyline nachdenkst, meine Fresse, das war damals auch wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Sorry, dass wir den gespoilert haben.
Filmempfehlung, aber die japanische Version, nicht die amerikanische, die haben also Remake gemacht und das ist scheiße.
Ja, das stimmt.
Ah, wie so oft, ne? Naja, gut. Empfehlung an Visage, spielt's gerne mal an. Oder durch. Und schreibt uns gerne mal, wie ihr es so fandet. Ob ihr das auch nach heutigen Standards gut findet oder denkt, öde.
Wie viele Einscheißerlis würdet ihr geben? Schreibt uns in die Kommentare.
Das find ich gut. Ganz ehrlich, lasst uns die Folge, ich weiß, wir sind in einem Halloween-Special, ne? Aber lasst uns nichtsdestotrotz jedes Spiel von 1 bis 5 Einscheißern bewerten. Ich gebe Visage mit auf jeden Fall 4 Einscheißer.
Same. Ist es eine neue Währung?
Ja. 4 von 5?
Mhm. Kann man machen. 4 von 5 Einscheißern, ja.
Ja, gehe ich mit. 4 von 5 Scheißern.
Sehr gut. Okay. Entschuldigung. Der nächste Titel, Alien Isolation. Am 6.10.2014 gekommen. Auch Multiplattform-Titel von Creative Assembly gemacht. Ist ein Survival-Horror-Stealth-Game. Auch First Person, basiert auf der gleichnamigen Alien-Filmreihe und spielt 15 Jahre nach dem ersten Film. In der Storyline geht es grundsätzlich darum, dass die Tochter von Ripley ihre Mutter sucht. Und ich glaube, die Story ist in dem Spiel gar nicht mal so relevant, obwohl man die natürlich ganz, ganz gut mitnimmt. Was viel krasser ist, ist, dass dieses Spiel im Grunde genommen nur einen einzigen Antagonisten hat. Und das ist das Alien, der Xenomorph. Und dieser mit einer noch nie dagewesenen, bis heute eigentlich wirklich noch nie so gut umgesetzten KI ausgestattet war. Sodass dieses Alien dich immer gejagt hat und du versuchen musstest abzuhauen und währenddessen eben Rätsel zu lösen.
Du hast ständig in diesem Raumschiff, also du bist an einer Raumstation, das Gefühl von Enge. Damit arbeitet dieses Spiel. Jeder Horrortitel, den wir heute dabei haben, nutzt so ein paar andere Elemente und hier ist es diese Enge und du wirst verfolgt. Und das Spiel gibt dir am Anfang direkt eine Waffe oder mehrere Waffen, aber zeigt dir ganz schnell, dass wenn du sie benutzt, das Alien dich schneller findet. Also ist die Waffe einfach nutzlos. In dieser Raumstation gibt es verschiedene Parteien, sage ich mal. Es gibt so Androiden, die arbeiten dort einfach. Das ist so eine Arbeiterstation. Dort gibt es dann auch noch gebrainwashed Arbeiter und diesen Xenomorph. Der Xenomorph jagt halt alle mehr oder weniger, zum Hauptpunkt aber dich. Und du kannst dich verstecken, du kannst dich in Spinden reinstellen und du siehst wirklich, wie der Xenomorph kommt, vor dem Spind steht, dich anguckt oder an dir vorbeiguckt, eher gesagt, und dann wieder weggeht. Und wenn du rennst, kommt er auf einmal plötzlich aus dem Boden oder aus dem Luftschacht und das hat dir immer diesen Verfolgungswahn, diese eingeengte Angst gegeben, was, wie Johnny schon gerade gesagt hat, bis heute nie so richtig ein anderes Spiel nachmachen konnte, was ich extrem geil fand. Der Fokus ist, wie gesagt, sehr auf den Geräuschen. Du musst richtig drauf achten, was du machst und du hast sehr, sehr wenig Leben. Ein, zwei Hits und du bist weg. Das Einzige, was du hast, ist später ein Flammenwerfer, mit dem kannst du das Monster verscheuchen, aber ansonsten hast du keine andere Option.
Ist auch so, dass so wie in klassischen Games, oder was heißt klassisch, aber wie in fast allen Games, so Luftschächte irgendwie so eine Art Safe Space sind. Haha, hättest du mal gedacht, in diesem Spiel läuft dir das Alien einfach fucking nochmal hinterher.
Ja.
Und du hast ja noch krasser das Gefühl von Enge. Die sind auf der einen Seite labyrinthartig aufgebaut, sodass du nicht unbedingt, okay, es ist nur ein Weg rein raus, sondern Abzweigung und so weiter und so fort. Und du musst halt Schiss haben, dass dieses Ding entweder hinter dir oder vor dir kommt.
Darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet, ne, bezüglich der Programmierung des Aliens. Ja. Das ist ja keine KI dementsprechend, sondern der hat zwei Programmierungen. Und zwar quasi zwei Gehirnhälften, wenn du so willst. Die eine Gehirnhälfte weiß immer, wo der Spieler ist. Die andere Gehirnhälfte weiß es nämlich nicht. Und dann, je nachdem, wie deine Aktionen sind, wie deine Geräusche sind, wenn du zu lange an einem Spot bist oder sowas, übernimmt die eine Hälfte quasi, die weiß, wo du bist und schiebt das Alien quasi näher zu dir die ganze Zeit, ne? Wobei, wenn du dich schneller bewegst und sonstiges, ne, trotzdem leise bist, dass das Alien dich immer wieder verliert. Das ist super interessant gemacht auf jeden Fall.
Das hört sich an wie meine schizophrene Seite, die zwei Stimmen in meinem Kopf. Aber was ich so krass finde, dieses Xenomorph hieß es, ne? Das hat mich immer sehr stark an Nemesis von Resident Evil erinnert. Du weißt nicht, wann es kommt, wie es kommt, aber wenn es kommt, dann läufst du.
Ja.
Gut gesagt, gut gesagt.
Und das Schöne ist ja, dass du neben dem, also das, der Hauptbestandteil des Spiels ist ja nicht nur laufen, sondern eben auch Rätsel lösen. Bedeutet, du musst natürlich in diesem Raumschiff durch die Gegend laufen, Backtracking ist klar, verschiedene Ansätze finden, wie du vorankommst, Items suchen.
Ich sag doch Resident Evil.
Und das einfach die ganze Zeit im Hinterkopf mit diesem dummen Vieh, das da rumläuft und dir den Arsch versohlen will. Ne, weil bei Resident Evil ist es ja so, gerade beim dritten Teil, oder auch eigentlich im zweiten Teil war es ja auch schon mit Mr. X und dann im dritten Teil mit Nemesis, die waren ja eigentlich immer nur in bestimmten Stellen da, zumindest bei den Originalspielen. Die Remakes haben es dann nochmal ein bisschen anders gemacht, die hatten dann noch mehr Stellen, wo diese großen Gegner sein konnten. Aber du hattest auch dort immer wieder so Safe Rooms und so weiter, wo du nicht angegriffen werden konntest und wusstest, okay, hier passiert nichts. Aber ich glaube, bei Alien Isolation war das nie wirklich der Fall, dass du das Gefühl hattest, du bist doch nur ansatzweise sicher.
Ja, generell bei Horrorspielen ist es so, ein Element ist am wichtigsten, meiner Meinung nach, und das ist das Pacing. Weil John jetzt gerade schon gesagt, bei Visage, da kamen einige Jumpscares häufiger vor und irgendwann warst du dran gewöhnt, du warst abgestumpft, was das angeht. Und hier ist es so, das Spiel kam zu einer Zeit raus, worüber wir oft gesprochen haben, wo Spielzeit mehr oder weniger eine Währung war. Je mehr Zeit du für dein Geld bekommst, umso besser ist das Spiel. Und das Spiel wurde künstlich mehr oder weniger von 10 auf 15 bis 16 Stunden gestreckt und das spürt man dem Spiel auch wirklich an. Hätten die das Spiel bei den 10 Stunden belassen, würde es um einiges besser sein, meiner Meinung nach. Weil einfach der Effekt, das Pacing, die Angst und so weiter noch viel, viel höher ist und du dich nicht über diese Spielzeit abstummst, was das angeht.
Ich finde, gerade bei solchen Spielen, gib mir lieber eine gestreamlinete Erfahrung, also eine, wo du vielleicht von mir aus nur 5 Stunden hast, ähnlich wie bei Visage, wo du vielleicht so 10 maximal hast, wenn du auch wirklich alles gesehen haben willst, ne? Als irgendwie das zu strecken. Wie du sagst, ich verstehe, warum das gemacht wurde, gerade zu der Zeit, aber das macht das Spiel nicht besser, überhaupt nicht. So, das ist, das nimmt dir den Effekt, dann gib mir wirklich 3 Stunden, aber dann Hardcore, so ungefähr, push mich von links nach rechts, mach, was du mit mir willst, Daddy, so ungefähr. Gib's mir richtig hart. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals im Podcast sage, es tut mir so leid. Und dann ist halt auch gut, dann ist das eine nice Erfahrung, die du mal gemacht hast, aber Streck ist nicht unnötig. Und heute wird es ja auch eher weniger gemacht. Eher bei Spielen, die Open World sind und dann, okay, du musst die 25. Sammelquest haben. Aber auch das wird gefühlt weniger. Ich glaube, so langsam haben es die Leute auch gerafft.
Ja, auf jeden Fall. Und wo die auf jeden Fall nicht gespart haben, und das positiv, ist die Grafik. Ich finde, für die Zeit 2014 sieht das Spiel extrem gut aus.
Ja, definitiv. Das muss man sagen. Okay, Alien Isolation.
Von mir 2 Einschätzerlies. Also Angst ist Geschmackssache. Da war ich bei Visage noch ein bisschen höher, aber Spiel macht extrem viel Spaß.
Ja, ich wäre auch bei dir tatsächlich. 2 Einschätzer, weil da geht insgesamt einfach mehr. Auch wenn die Technik dahinter super interessant ist und das Spiel auch, aber rein vom Horror-Aspekt ist es nach kurzer Zeit quasi schon so abgestumpft, dass du ganz genau weißt, was passiert. Und ich finde auch persönlich, den Xenomorph jetzt nicht so, habe ich nicht so viel Angst vor wie vor anderen Viechern, so ungefähr.
Ja, von mir gibt es tatsächlich 3 Einscheißelies, weil immer wenn ich Ripley höre, denke ich an Metroid.
Ja, Mann.
Ja. Immer.
Okay. Da heißt er Ridley, aber ja, du hast grundsätzlich recht.
Echt? Ridley? Wieso habe ich Ripley im Kopf?
Ist das nicht rechte Ding? Ist das nicht rechte Ding, warum die so genannt haben?
Kann echt sein, weiß ich nicht. Maybe.
Ripley bezieht sich, glaube ich, auf den Regisseur oder irgendwie Kind, Frau oder irgendwie sowas von dem. Und Ridley haben die dann angepasst wegen Markenrechten. Meine ich. Habe ich mal gehört, ob stimmt?
Tatsächlich, Ridley. Ich stelle meine ganze Existenz in Frage.
Und das ist schon Horror genug. Dafür gibt es von mir 5 von 5 Einscheißerlies. Freunde, der nächste Titel. Und ich glaube, der ist Hardcore. Dead Space. 13.10.2008. An dem Tag ist es gekommen und Multiplattform auf sämtlichen Plattformen. Von EA Redwood Shores ist ein Survival-Sci-Fi-Horror im First-Person-Look. Und hier haben wir eigentlich ein relativ ähnliches Setting wie bei Alien Isolation. Und zwar sind wir in einem verlassenen Raumschiff, das viel mit Enge spielt, Einsamkeit und natürlich auch einer gewissen Portion Paranoia. Was ich schon mal direkt im Vornherein sagen muss, was ich so geil fand an diesem Game, ist, dass du als Isaac Clarke hieß er, glaube ich, also ja. Isaac auf jeden Fall, den Nachnamen weiß ich gerade nicht mehr hundertprozentig, du bist kein Supersoldat oder überhaupt ein Soldat im eigentlichen Sinne, du bist ein Handwerker. Du bist ein klassischer Techniker, der auf diesem Raumschiff ist, um irgendetwas zu reparieren. Und plötzlich ist shit going down.
Ein fetter Klempner bist du mit einem Brötchen in der Hand, Mann.
Absolut. Definitiv. Und auch noch so ein widerliches Mettbrötchen mit Zwiebeln, was wir alle feiern irgendwann mal. Aber genau so einer bist du.
Mit Maurer-Dekolleté.
Ja, genau, mit Maurer-Dekolleté. Dieses Spiel hat mir, glaube ich, echt das damals vor allem gezeigt, dass du, selbst wenn du Knarren in der Hand haben kannst, du dich ordentlich einscheißen kannst.
Ich hatte das Game ja direkt gezockt, als es rauskam, direkt zum Release. Und ich war so begeistert, weil sowas in der Art, was Dead Space dort gebracht hat, ne, also wenn man zurückdenkt, 2008, ne, schon einige Jahre her, zu der Zeit war das einfach eine Innovation. Du kanntest sonst solche Horror-Games in die Richtung Resident Evil und so. Und Dead Space hat da nochmal was ganz Neues auf die Welt gebracht. Das ist die Techniken, die du da hattest. Du hattest ja erstmal insgesamt dieses im Weltall, ne? Du hast auch teilweise das Raumschiff hat Löcher und so. Du konntest aus dem Raumschiff rausfliegen, bist sofort tot. Du hast auf einmal Schwerelosigkeit. Du musst aufpassen mit Atem, weil du dann dort keine Luft mehr hast, im Vakuum bist. Du hattest so Stase-mäßig konntest du Sachen anhalten oder verlangsamen. Du hattest so eine Magnethandschuh-Ding, wo du Sachen mitmachen konntest. Das war so geil. Und das, was ich bei dem Spiel übelst abgefeiert habe, vorher noch nie gesehen habe, die ganzen Anzeigen waren an dem Charakter. Du hattest ja. Du hattest keine Lebensanzeige irgendwo True. In der Ecke oder so. Du hattest kein Menü oder so. Du hattest für das Leben hinten an der Wirbelsäule so eine Flüssigkeit, die anzeigt, wie viel Leben du noch hast. Du hattest für die Stase hinten so eine kleine Stase-Anzeige, wie viel du davon noch nutzen kannst. Wenn du ins Menü gehen wolltest, hast du im Handschuh so einen Bildschirm aufgemacht und konntest darüber alles steuern. Und ich habe das so gefeiert. Ich fand das so cool, weil du wirklich das ganze Bild dafür da hattest, um dieses Spiel anzuzeigen, ohne irgendwelche echt komischen eine Hammer-Idee. Anzeigen, richtig.
Ja, das sorgt einfach viel mehr für die Immersion. Ne? Du wirst nicht rausgezogen aus irgendwelchen UI-Elementen, die sagen, ey, du hast noch so und so viel Leben und du hast noch so und so viel Munition. Es wurde dir einfach ins Bild mit reingeworfen, sodass du wirklich drin bist. Das haben die super gut gemacht. Ja.
Du konntest mental nicht raustappen. Das ist das Problem. Und ich möchte das ganz gerne mal zu Alien Isolation in Vergleich setzen, weil die ja beides diese Raumstation haben. Und was hat Dead Space anders gemacht? In Alien Isolation hast du ständig andere Parteien, die du siehst, die dann auch teilweise kämpfen, mit denen du kurz sprechen kannst und ähnliches. Und hier hast du ständig das Gefühl, du bist alleine. Du siehst ab und zu mal Leute oder kriegst ab und zu mal diese Log-Einträge oder ein Telefonat oder was auch immer. Aber die Leute siehst du nicht oder wenn du sie siehst, sterben die sofort. Und du bist durchgehend alleine, hast durchgehend diese Einsamkeit mit der Panik bei dir drinne und fragst dich, Alter, warum bin ich hier? Warum dreh ich nicht um und flieg einfach wieder zurück? Kannst du nicht, ja? Also geht's ja storymäßig nicht. Und das Spiel arbeitet mit der Ressourcenknappheit. Du hast begrenzte Munition, du suchst ständig nach Munition und musst die Körperteile von den Monstern abschießen, was die auch richtig geil gemacht haben, mit den Körperteilen abtrennen, mit deiner Standardwaffe. Um Munition zu sparen. Das war richtig, richtig, richtig geil. Und dieser Effekt der Einsamkeit, ich möchte ganz gerne einen kleinen Shoutout machen, weil wir eng mit unserem Discord zusammenarbeiten und gerne mal in den Discord auch reinschreiben, hey, was meint ihr zu diesen Spielen? Also wenn ihr Interesse habt, mal an den Folgen teilzunehmen, schreibt uns gerne dort rein oder antwortet auf unsere Fragen, joint uns im Discord. Weil Willi hat gesagt, ich musste mich ständig umdrehen, weil ich dachte, hinter mir steht immer irgendwer. Und das haben die ja so gut gemacht.
Die Wahrheit ist ja aber auch, dass oft jemand hinter dir stand. So einfach. Es ist ja einfach so, dass du andauernd Schiss haben musst, dass irgendwas hinter dir steht, aus irgendeinem Luftschacht kommt oder keine Ahnung was, irgendwo aus der Decke. Andauernd passiert irgendein crazy Shit und du musst wirklich Panik haben. Und so wie du sagst, diese ganze Kombination aus allem, ne? Munitionsknappheit, allgemein diese Panik, dann auf engen Raum gegen Monster kämpfen, die. Und das möchte ich auch nochmal betonen, dieses das schöne Marketingwort dafür, das sie gefunden haben, ist Strategic Dismemberment. Nur damit das geil klingt, ist es halt effektiv einfach nur, du schießt dir die fucking Körperteile ab in einer gewissen Reihenfolge, beziehungsweise du musst gewisse Teile abschießen, damit du das Monster außer Gefecht setzt. Das ist auf engen Raum irgendwie zu versuchen, ein Vieh, das sich bewegt und dann irgendwie so einen Arm, dann den zweiten Arm irgendwie abzuschießen, ist wirklich nicht so easy. Und dann wirst du von vorne, von hinten, du wirst überall angegangen. Es hat eine ordentliche Portion Action, aber diese Panik, die du dabei verspürst, ist wirklich, meiner Meinung nach, fast unerreicht bis heute. Ja. Also es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr stark.
Gehe ich mit.
Man muss auch dazu sagen, wir gucken zwar jetzt Remake-Bildmaterial, aber für 2008 sah das Spiel echt gut aus. Wir haben hier direkten Vergleich, Remake und das OG. Für 2008, ja, finde ich, haben die das so gut gemacht, weil wenn ich die Titel vergleiche, die 2008 rausgekommen sind, da waren um einiges schlechtere dabei. Ne? Auch ein Assassin's Creed zu der Zeit sah um einiges schlechter aus tatsächlich. Vor allem in Kombination mit dieser düsteren Atmosphäre gibt das nochmal richtig was Cooles.
Total. Und dann hattest du ja auch noch so leichte RPG-Elemente. Du konntest dich selbst aufleveln mit bestimmten Skills und Perks und du konntest deine Rüstung wurde verbessert. Das fand ich auch immer geil. Du bist dann irgendwie in so ein Gerät reingegangen und plötzlich hattest du mehr Nieten. Nieten war einfach das Ding, Mann. Du hast dich selbst zugeschweißt mit Krams und dadurch war deine Rüstung geiler, ey.
True.
Es war wirklich grandios.
Und ich fand die Rätsel, die physischen Rätsel, also Physik-Rätsel, die die dort haben, sehr gut gemacht, sehr abwechslungsreich und man konnte immer so ein bisschen grübeln, wie kriege ich das jetzt hin? Ich fand's nice.
Ja, das Einzige, was ich dem Spiel vielleicht ein bisschen ankreiden würde, aber das ist ein absolutes Problem des Genres, würde ich fast sagen, ist, dass du manchmal in Räume reingehst und weißt, okay, hier kommt ein Shootout. Alles klar.
Erfahrung.
So, aber das ist halt normal, ne? Das weiß man, größerer Raum oder keine Ahnung was. Es gab schon länger keinen Shootout mehr, jetzt wird's kommen und ja, ist in Ordnung. Aber das Problem dabei ist für mich persönlich, dass es mich manchmal aus der Stimmung rausbringt. Wisst ihr, was ich meine?
Aber ich muss sagen, ich fand genau das auch ganz gut, diese Abwechslung. Ne? Dass du nicht nur dieses Horror düstere und dann kommt da ein Zombie, sondern dass du wirklich auch diese Abwechslung hattest und mal ein bisschen runterkommen kannst, weil einfach ein bisschen rumgeballert wird.
Das ist eine gute Mischung, das muss man sagen. Und heute noch absolut geil spielbar. Sowohl die erste Variante als auch das Remake, / The Remaster, wirklich top, muss man sagen. Also 5 von 5 Einscheißerlis bei mir und das definitiv.
Sehe ich genauso, 5 von 5.
Ebenso.
Ich bin bei 4, weil du hier hast du die Möglichkeit, dich zu verteidigen, sage ich mal so. Und dann nimmt es mir so ein bisschen die Angst.
Du bist bei 4? Also 4 fand ich tatsächlich nicht so gut, das Spiel. Entschuldigung. Kommen wir zu Limbo. Am 21.07.2010 rausgekommen, auch auf sämtlichen Plattformen, gemacht von Playdead. Und hier haben wir auch mal einen ganz anderen Ansatz. Und zwar ist das ein Puzzle-Plattformer mit Horror-Atmosphäre. Komplett in Schwarz-Weiß gehalten, sehr minimalistisch. Keine bis sehr, sehr wenig UI, zumindest wo ich mich jetzt dran erinnern würde. Auch Musik gar nicht so doll drinne. Es ist eher so, dass du wirklich durch eine klassische Platforming-Welt läufst, viele, viele Rätsel löst und nebenbei eine sehr, sehr unbehagliche Stimmung herrscht. Du bist ein Junge scheinbar, der irgendwo aufwacht im Wald. Du läufst durch die Gegend, versuchst irgendwelche Rätsel zu lösen, bis du dann irgendwie die ersten Bärenfallen siehst, an denen du vorbeispringen musst. Und sobald du das erste Mal von so einer Bärenfalle gepackt wirst, merkst du, oh, ist doch ein bisschen härter hier. Ist nicht so, dass du irgendwie direkt, nicht, dass du direkt irgendwie ein Game-Over-Bildschirm hast, den hast du, allerdings wird dir vorher noch gezeigt, wie du ordentlich zerquetscht wirst und Körperteile verlierst und keine Ahnung was. Das war sehr, sehr krass. Und dann kommst du zu einem Moment, wo du das erste Mal siehst, okay, warte mal, hier ist eine Spinne, die ist ungefähr 10-mal so groß wie ich. What the fuck? Und die verfolgt dich, die musst du abhängen und so weiter und so fort. Ich will auch gar nicht viel tiefer reingehen, was in dem Spiel so noch zu sehen ist. Aber das war damals im Jahre 2010 für mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich erinnere mich daran, wie ich verschiedene Kumpels von mir, damals Hase Dich zum Beispiel oder sogar Alex Herd, das Spiel gezeigt habe, der allgemein mit Games gar nicht so viel am Hut hat. Enrico, du wurdest von mir auf jeden Fall auch dazu genötigt, dieses Spiel zu spielen.
In der
weil
WG,
ich diese Mischung, ja, weil ich diese Mischung so interessant fand.
Ja, ich habe das Game dann ja bei dir komplett durchgezockt, als wir bei uns in der WG waren. Und ich fand, dass das Game einfach gezeigt hat, also du brauchst ja nicht viel in dem Spiel, dass es gut ist. Ich habe das Spiel ja direkt so am Stück durchgezockt, mich hat das mega gefesselt. Es ist jetzt kein Game, wo du extrem viel, keine Ahnung, von allem hast. Ne? Es ist wirklich ein kleines Indie-Game, ein Plattformer. Du musst ein paar Puzzles und sowas lösen. Aber es hat so Spaß gemacht. Die Atmosphäre, das Ganze drumherum, so du kannst nicht viel. Du kannst laufen, springen, dich irgendwo an Kanten festhalten. Das war's. Du musst einfach nur die Gegend analysieren und mit den Gegenständen, die du dort hast, interagieren und damit die Rätsel lösen. Mhm. Und diese ganze Zeit mit diesem Hintergedanken, du könntest jeden Moment sterben, weil entweder kommt die Spinne oder irgendwas fällt auf dich drauf oder du fällst irgendwo runter oder ist eine Falle oder was auch immer. Das hat einfach so Spaß gemacht und dir trotzdem diesen Adrenalinkick gegeben. Ich habe das so gefeiert, das Game.
Du arbeitest hier in dem Spiel halt mit einer echt guten Physik wieder. Also Physik ist echt wichtig in diesen ersten Horrorspielen. Wir sagen es immer wieder, weil du oft auf dein Timing achten musstest. Es sind irgendwelche Sachen runtergefallen oder du musstest irgendwo rüberspringen im richtigen Zeitpunkt, weil da eine Kettensäge war oder was auch immer. Das Spiel war aber nie so, dass du Frust hattest, weil du dachtest, boah, das ist echt gemein gemacht. Nein, das war einfach gut. Wie auch Hollow Knight Silksong das gut mit der Physik gemacht hat oder mit dem Timing, die du brauchst. Das Spiel, was es für mich besonders gemacht hat, ist das Gefühl, das du hast. Es ist nicht wie eine Raumstation oder ähnliches. Nein, du fühlst dich wirklich als kleiner Junge in diesem Spiel in einer riesigen Welt, die komplett gefährlich ist. Du, klein und hilflos, in einer riesigen Welt, riesige Monster und vieles, was passiert. Und diese dunklen Effekte, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Das ist fast wie so ein negatives Foto, wie diese Horrorfotos, die man vielleicht manchmal in irgendwelchen Creepypastas sieht oder ähnliches, so dargestellt. Und du hast ab und zu mal irgendwelche Lichtpunkte, irgendwelche Wesen, Vögel oder was auch immer, die dort kommen, die alles wieder rausreißen. Und das Ambiente war so geil. Für ein Spiel, das ein geiles Pacing hat, mit 3 Stunden bist du circa durch, auf jeden Fall mal ein Try wert. Ich meine, das kostet aktuell irgendwie 6 bis 8 Euro, je nach Plattform. Und meiner Meinung nach eine fette Empfehlung. Wenig Musik, haben wir schon gesagt. Du hast ab und zu mal Soundeffekte, die dir ja so das, die Atmosphäre widerspiegeln sollen, wo du gerade bist, ob im Sumpf oder in irgendeiner Fabrik oder sonst irgendwas. Und es hat nicht umsonst viele, viele Indie-Awards gewonnen, ob es die Game Awards sind oder die BAFTA oder Golden Joystick Awards und so weiter. Die Fearless Gaming Awards, da hat es viel abgeräumt.
Absolut. Auch die Macher haben dann ja später Inside gemacht, falls ihr den Titel kennt. Der ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut, basiert quasi auch auf dieser ganzen Idee, hat viele Elemente mit reingenommen, dann verfeinert und ein bisschen anders noch gemacht. Ich würde sagen, beide Spiele sind sehr, sehr empfehlenswert. Es ist nicht so, dass Limbo jetzt obsolet ist, wo Inside existiert. Das würde ich definitiv nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass Limbo ein absolutes Horror-Game ist oder dass man dort voll die Angst hat. Aber das Spiel hat eine Creepiness, die sie dir vermittelt. Die fand ich richtig, richtig geil. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel zur Story sagen, zumal man auch nicht sehr viel von der Story weiß. Es wird sehr, sehr viel impliziert. Und ich muss sagen, dass gerade das Ende für mich schon sehr, sehr interessant war. Versprecht euch nur nicht zu viel davon. Denkt nicht, boah, da kommt voll die krasse, keine Ahnung was Geschichte. Sondern wenn ihr mal Bock habt, wenn es vielleicht mal auch im Angebot ist, weil ich finde, 8 Euro ist vielleicht ein bisschen teuer heutzutage. Wenn ihr es mal irgendwo findet für einen Obolus, dann gönnt euch das mal und habt einfach entspannte 3 Stunden, was heißt entspannt, aber creepy 3 Stunden Zeit, die ihr verbringt und dann einfach eine gute Zeit habt.
Von mir sind's, oh, was würde ich sagen, 3 Einscheißerlis.
3 bin ich dabei.
Oh, so hoch würde ich nicht gehen, ich gebe denen 1 bis 2, wenn es ums Einscheißen geht.
Um Einscheißen, ja, aber allein die Atmosphäre verdient ziemlich hohe Wertung, deswegen bin ich auch bei 3.
Amnesia The Dark Descent, am 8.9.2010 rausgekommen, Multiplattform-Titel von Frictional Games, ist ein Survival-Horror mit psychologischen Elementen. Wer hätte das gedacht? Ist ähnlich aufgebaut wie viele dieser, sagen wir mal, Walking Simulator-Horror-Rätsel-Games. Also ihr wisst im Grunde genommen, was ihr bekommt, wenn ihr einmal das hört. Das Setting ist allerdings diesmal relativ interessant, weil wir das nicht so oft hatten. Und zwar bist du in einem großen dunklen Schloss unterwegs, dich verfolgen. Ich weiß gar nicht, ob es mehrere Geister und Geschöpfe waren, ich meine schon. Aber du hast eine sehr, sehr creepy Stimmung, musst irgendwie mit deiner mysteriösen Vergangenheit umgehen, die sich langsam aufdeckt und noch nicht so wirklich klar ist, was das Ganze bedeutet. Und auch hier ist eine der Kernelemente, dass du dich sowohl vor den Monstern verstecken musst, als auch oft von ihnen gejagt wirst.
Du bist hier in dem Teil, es gibt ja mehrere Amnesia-Teile, aber explizit in diesem, wachst du in diesem Schloss auf und du hast Amnesie, wie der Name schon sagt. Und was so geil gemacht ist, der Charakter redet ständig mit sich selbst und sagt solche Sachen wie, ich muss vergessen oder ich muss das und man erfährt so immer ein bisschen, hey, da steckt was dahinter, der hat irgendwas jetzt hier gerade in dem Schloss gemacht, ist in einem Raum aufgewacht und versucht selber herauszufinden, was er hier gemacht hat. Auch hier ist es ein Spiel, das keine Kampfelemente hat, du kannst nur fliehen und dich verstecken, aber es gibt auch ein Verstandmeter oder ein Paranoiameter. Und das war so gut gemacht. Der steigt zum einen, wenn du im Dunkeln bist oder wenn du die Monster anguckst. Wenn er zu hoch kommt, dann kippst du um, wirst ohnmächtig oder kannst du noch kriechen, solche Elemente. Und das haben die so geil gemacht, dass du dich ja versteckst und extra wegguckst. Zum Beispiel machst du eine Tür zu, stellst dich an die Wand und dann kommen die Monster und die geben dir ein richtig geiles Feedback, weil die übelst gegen die Wände oder gegen die Türen treten. Und dann richtig der Staub von den Wänden oder von den Türen bröckelt. Und die Monster wirken einfach so wuchtig. Und du kriegst richtig, richtig Panik dabei. Nicht umsonst ist es ein Meilenstein der Horrorspiele im Indie-Bereich besonders, worauf viele andere Spiele versucht haben aufzubauen. Und du versuchst halt immer diese Lichtquellen zu finden. Ich fand hier leider, dass die Grafik für 2010 auch ein bisschen veraltet ist. Weil wir haben, okay, das ist ein Indie-Spiel, ja, aber wir haben andere Spiele gesehen, die um einiges besser aussehen. Dafür ist die Physik aber richtig gut. Du kannst mit den Items in diesem Schloss echt viel machen, die irgendwelche Sachen runterrollen lassen, dadurch eine Kombination herausfinden. Es gibt einen richtig atmosphärisch geilen Sprecher, der das ganze Feeling noch besser macht. Und die Jumpscares sind dort gut platziert, finde ich.
Ich finde, das Weglassen von diesen klassischen Kampfelementen ist hier so gut gemacht, dass du dir denkst, ey, mir wurden Möglichkeiten genommen, dafür habe ich aber etwas bekommen und das ist Machtlosigkeit. Das Gefühl, dass du nichts tun kannst, ist in diesem Spiel so stark und hilft einfach nur dem, in Anführungsstrichen, Gameplay, nur sich besser irgendwie in dein Brain zu stampfen, weil es ist wirklich gut gemacht, dass du einfach wirklich diese, man sagt es ja oder wir sagen es ja immer wieder in diesen Spielen, jetzt gerade eben Panik hast, Angst hast, das ist genau das, was wir wollen in diesen Spielen und das hilft dir einfach, weil du kannst auch es sehr, sehr gut machen, das haben wir bei Dead Space gesehen, selbst wenn du Waffen hast, kannst du gut Angst empfinden, aber hier war es dem Spiel einfach nur sehr, sehr zuträglich. Abgesehen davon, was willst du in dem Setting haben? Willst du mit einem Schwert rumlaufen oder mit einer Armbrust? Mhm. Wäre auch irgendwie uncool, oder?
Ja.
So, ne? Vielleicht zum Rätsel lösen. Das wäre ganz nett. Aber abgesehen davon haben sie es richtig, richtig gut umgesetzt. Und auch zum Thema Grafik muss ich sagen, auch wenn es alt wirkt, habe ich das Gefühl, dass es auch dem Stil des ganzen Spiels sehr, sehr zuträglich ist, so ein bisschen pixeliger, ein bisschen gröber, ein bisschen dreckiger daherzukommen, weil du da dann auch noch mal diese ganze Atmosphäre viel doller spürst, in meinen Augen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch eine Präferenzsache.
Aber das ist doch im Mittelalter, da muss doch mindestens eine vollautomatische drin sein, oder?
Wenn es nach Hase geht, auf jeden Fall. Also, von mir gibt es auf jeden Fall für den Horror-Aspekt 4 von 5 Einscheißer-Lies. Absolut. Weil, so wie du gesagt hast, Enrico, diese Reaktion der ganzen Monster und der Geister und der paranormalen Geschichten ist wirklich stark.
Ja, stimme ich dir nur vollkommen zu.
Leider von den Horrorspielen ziemlich wenig gespielt. Ich weiß nicht warum, aber das ist das erste Spiel, wo ich sage, boah, das müsste ich vielleicht nachholen tatsächlich. Deswegen, ja, 4 von 5.
Strong.
Bevor wir zum nächsten Titel gehen, habe ich gerade parallel eine Kleinigkeit nachgeguckt. Wir haben ja davor über Limbo gesprochen und ich habe gesehen, dass im Sony Store Limbo bis zum 6.11., also ihr habt genug Zeit nach der Folge, im Angebot ist für 99 Cent.
Ja, machen. Ungefragt.
Einfach machen.
Selbst erstmal einfach holen und wenn ihr jetzt noch nicht wirklich die Zeit habt, holt es dann irgendwann mal nach für 1 Euro. Best investiertestes Geld für 3 Stunden, definitiv. Gut. Ich spoiler für das nächste Spiel schon mal directly meine Einscheißer-Lies, ja. Und das sind 7 von 5. 7 von 5 für Outlast. Am 4.9.2014 gekommen, im selben Jahr wie die PT-Demo. Von Red Barrels ist Survival Horror in der First Person. Und ich sag's euch, wie es ist, dieses Spiel hat mich gebrochen, Alter. Dieses Spiel hat für mich alles mitgebracht, was so ein Spiel in dieser Richtung überhaupt machen kann. Die Randdaten. Verlassene psychiatrische Klinik, verstörende Atmosphäre, Klaustrophobie, Dunkelheit. Du bist kein Soldat oder sonstiges, sondern du bist ein Journalist, der in diese Klinik kommt und quasi aufdecken will, was dort so passiert. Dementsprechend hast du auch eine Kamera dabei. Die Kamera sorgt dafür, dass du in der Nachtsicht diese klassische grüne Ansicht hast. Das heißt, du spielst sehr, sehr viel in diesem Spiel mit dieser grünen Ansicht, was für mich auch noch mal mehr im Stil rüberbringt und auch diese ganze Horror-Atmosphäre. Und sagen wir mal, die Bewohner dieser Klinik sind nicht so wirklich ganz sauber. Abgesehen davon, dass es natürlich eine psychiatrische Klinik ist, sind die alle absolut durchgedreht und krank.
Und schmutzig, wie du sagst. Erstmal frage ich mich, wieso du dich eingeschissen hast, weil du das Spiel nicht gespielt hast. Das war ich. Du saßt dann daneben und hast geweint.
Du hast vielleicht 80% davon gespielt, okay? Ich würde 99. trotzdem behaupten, ich habe 20 gespielt.
Du hast,
wir streiten uns gleich.
Du hast das Menü, Stadtmenü gemacht und die Credits gelesen. dieses Spiel hatte mich damals, als wir es angefangen haben zu spielen, richtig gepackt. Also ich bin ja so ein richtiger Horror-Fanatiker, ne? Also ich würde auch sofort so ein Lost Place mit einer Kamera reingehen und dann da ein paar Geister und Zombies streicheln. Voller Fan von.
Mit Kojima zusammen für Odinok?
Sowas von, ja, Mann. Und das, was ich hier so geil fand, ist einfach dieses, du hast nur diese Kamera, du hast überall diese psychisch kaputten Menschen, würde ich das nicht mal mehr nennen, da rumlaufen und du kannst nichts machen, außer dich verstecken, durch dunkle Räume laufen mit dieser Nachtsicht, hast immer eine Batterieknappheit, weil deine Kamera eine Batterie hat. Das heißt, wenn du zu viel Nachtsicht machst, geht irgendwann deine Kamera aus und du siehst einfach nichts mehr, weil es ist wirklich stockduster. Und du hast nur Möglichkeiten, dich zu verstecken in Schränken, unter Tischen oder so. Und sobald diese Viecher anfangen, dich zu jagen, lauf, versteck dich. Und das Krasse ist, die kommen hinterher und gucken dann auch unter ein Bett, gucken in die Schränke und finden dich. Und dieses Gefühl, was dieses Game einen gegeben hat, mega krass. Also wenn man auf so Adrenalin, horrormäßige Sachen steht, Outlast, unbedingt zocken.
Es ist einfach so, dass Outlast das anders macht als andere Horrorspiele. Ich würde es eher beschreiben als voll in die Fresse. Ist kein passiver Horror, kein Ambiente, keine Stimmung, die dort generiert werden möchte. Nein, die wollen viel Schock, die wollen visuell arbeiten und dir so wenig Komfort wie möglich geben. Du sollst laufen und Angst haben. Und ich habe da ein schönes Zitat mir mal rausgeschrieben in der Recherche. Es ist nicht originell, aber effektiv. Es ist schlicht, aber intensiv. Und genauso würde ich das Spiel auch beschreiben. Weil du weißt, was du bekommst. Du kannst dich darauf einstellen, aber lauf. Das Spiel ist jetzt nicht extrem lang. Ich würde mal so schätzen 4, 5, 6 Stunden, je nachdem, wie schnell du da wirklich bist. Und das ist halt einfach eine extrem intensive Zeit. Und wenn man Bock auf sowas hat wie Hase, hat er ja schon gerade gesagt, dann ist das voll das Richtige. Pure Horror-Action.
Das spielt mit so vielen Elementen, die für mich so gut zusammenkommen. Ne? Dieses, okay, du hast durch die Kamera hast du dieses Gefühl von Found Footage. Ich meine, wir erinnern uns alle damals, als wir das erste Mal Blair Witch gesehen haben. Mhm. Wie krass das irgendwie war, dass du irgendwie so etwas hast, bis hin zu dem Punkt, dass wir dachten, okay, ist das überhaupt, ist das real? Ist das echt? So, ich kannte sowas damals noch nicht und dachte, okay, what? Die haben echt irgendwas gedreht und keine Ahnung was. Ich meine, ich war ein Kind so, ne? Aber dieser Look die ganze Zeit durch diese Kamera, alles ein bisschen mehr pixelated, eben dieser Farbfilter drüber, alles ist creepy und wie du sagst, einfach in die Fresse. Ich würde nicht sagen, hier ist es Panik, hier ist es purer psychologischer Terror. Du kriegst dauernd in die Fresse, wie du auch gesagt hast, Enrico, nicht passiv. Es ist die ganze Zeit, gibt es dir nur. Und ich würde dir bei einer Sache widersprechen, und zwar, dass du sagst, es gibt nicht viel Atmosphäre. Ich würde schon sagen, dass das Spiel sehr, sehr viel davon aufbaut, weil du natürlich auch durch die Gegend läufst und in dieser Klinik gibt es die ganze Zeit diese kaputten Leute, die, wenn du durch die Gegend läufst, einfach irgendwo stehen mit ihrem Kopf gegen die Wände hauen, gegen die Türen, gegen alles, in Rollstuhlen Stühlen, so nennt sich das, sitzen. Abgetrennte Arme und Beine haben, trotzdem kriechen, nach dir greifen und keine Ahnung was. Boah,
bevor ey, du das mit ehrlich, den bevor du das mit den Armen und Beinen gesagt hast, wollte ich sagen, das ist wie in der Uni in der Prüfungsphase.
Fast. Es ist sehr, sehr ähnlich. Aber abgesehen davon, also das, dadurch glänzt dieses Spiel. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr möchtet irgendwie coole Rätsel haben oder sowas, das ist es nicht. Es ist ganz, ganz simpel. Es ist okay, du findest hier einen Schlüssel, reparier hier irgendwie so eine Wasserpumpe oder sonstiges, während du von Leuten verfolgt wirst oder sowas. Das ist sehr, sehr simpel, aber in meinen Augen nicht schlimm, weil das Spiel definitiv mit anderen Werten glänzt.
Das sehe ich auch so. Also diese Rätsel und so, die vermisst man auch nicht. Wäre das Spiel jetzt länger, wenn man jetzt sagen würde, das Spiel hätte jetzt irgendwie 10 Stunden Spielzeit, dann hätte ich gesagt, da fehlt was, auf jeden Fall. Aber für die kurze Spielzeit, die das Game hat, passt das so, wie es ist.
Pacing.
Und was ich da noch sagen muss, storytechnisch, ja, es baut sich gut auf. Am Ende ist es ein relativ langweiliger Reveal, muss ich sagen. Aber auch das finde ich in dieser Art von, also in der Art von Spiel an sich schon wichtig, aber so wie Outlast es aufgezogen hat, auch eher sekundär. Also interessiert mich dann weniger, weil das Spiel mir wirklich crazy, crazy krasse Zeiten gegeben hat.
Gab es nicht noch einen zweiten Teil davon?
Ja.
Und
den fand ich nicht so gut.
Nee?
Nee, der soll nicht so gut
sein. Nee. Der hat mich, den haben wir Hase auch mal zusammen angeschmissen und nicht lange gespielt, weil irgendwie hat der nicht das gleiche Feeling gegeben. Der hat viel mehr damit gespielt, dass du irgendwie so eine komische religiöse Truppe hast, die dann irgendwie rumläuft und keine Ahnung was. Es ist ein bisschen weitläufiger und irgendwie war es das nicht. Ich kann es nicht groß bewerten, weil wie gesagt, ich habe es nicht lange und auch vor allem nicht durchgespielt, aber ich glaube, auch in der grundsätzlichen Aufnahme war das Spiel, der erste Teil, definitiv besser.
Ja, finde ich auch. Also du hast im zweiten Teil auch viel so draußen mit Feldern, wo du dich verstecken und drumherum schleichen musstest. Im ersten Teil ist es alles viel enger und dieses, du hast einfach diese Psychiatrie. Und da, weiß ich, der zweite Teil hat mich nicht so gepackt wie der erste.
Naja, wie gesagt, von mir 7 von 5 Einscheißerlis, definitiv.
Da bin ich dabei. Von mir auf jeden Fall auch.
Ja, ja, gehe ich mit.
Und kommen wir auch zum quasi letzten Spiel des Abends für diese Folge und das ist Layers of Fear. Am 16.02.2016 erschien Multiplattform-Titel vom Bloober Team und geht auch wieder eine leicht andere Richtung, ist auch ein Adventure-Walking-Simulator, auch mit psychologischem Horror. Allerdings haben wir hier ein sehr künstlerischen Aspekt. Es ist sehr oft sehr viel heller und farbenfroher. Du bist in einem diesmal viktorianischen Herrenhaus, also gar nicht mal so klassisch, sage ich mal, sondern schon so ein bisschen älter. Und du willst dein großes Magnus Opus fertigstellen, also dein Werk, für das dich alle kennen sollen, lieben sollen, feiern sollen. Und im Laufe des Spiels ist es so, dass deine Erinnerung, aber auch deine Psyche so langsam anfangen zu zerfallen und du viele, viele verschiedene Elemente da drinne hast.
Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, du hast deine Erinnerung mehr oder weniger verloren. Deine Frau und auch deine Kinder sind tot oder dein Kind ist tot. Ich weiß gar nicht, ob es 1 oder 2 waren. Und du weißt nicht mehr, wieso. Du willst aber das Kunstwerk fertigstellen und das Spiel arbeitet sehr viel mit visuellen Effekten. Das Haus scheint zu leben. Die Wände, die Decke, die Türen, die Fenster, die scheinen alle zu leben. Und das haben die extrem geil gemacht, weil du guckst auf eine Tür, du drehst dich um, guckst wieder zur Tür und die Tür ist weg. Oder ist auf einmal irgendwas anderes da. Und das macht dieses Spiel sehr, sehr häufig. Das ist untermalt mit vielen inneren Monologen, die das alles so ein bisschen aufbröseln. Zum einen die Geschichte, zum anderen aber auch dein visueller oder dein geistiger Verfall. Es geht viel um Wahnsinn, um Schuld, um Verlust. Man denkt schon, okay, das hat irgendwas mit dir zu tun, dass die Familie nicht mehr da ist. Es gibt gar keine Monsterkämpfe. Also es gibt hier kein Gejagten oder sonst irgendwas. Da verzichtet das Spiel komplett drauf. Aber das Spiel arbeitet mit diesen visuellen Effekten. Ein Effekt, der mir im Kopf geblieben ist, du gehst in einen Raum, dann siehst du ein Bild, in einem Bilderrahmen an der Wand, ganz normal. Und je näher du gehst, desto mehr Bild-in-Bild-Effekte hast du. könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was ich meine, dass du immer das nächste Bild in diesem Bild da drin hast. Und dann drehst du dich zur Tür um und die Tür ist weg. Dann drehst du dich wieder um und das Bild ist weg. Und dahinter ist dann halt ein Durchgang, wo eigentlich das Bild gewesen ist. Und das macht das Spiel sehr, sehr häufig. Es hat viele optische Tricks, wie auch Viewfinder, dieses Indie-Spiel, das Hase und ich vor kurzem gespielt haben, was wir im Podcast schon einmal benannt haben. Nur halt hier mit Horror-Effekten. Das Problem bei dem Spiel ist einfach, dass die Horror-Effekte irgendwann nicht mehr originell sind, weil sie so häufig in verschiedenen Arten und Weisen benutzt werden, dass du irgendwann einfach weißt, hey, ich drehe mich jetzt um und die Tür ist nicht mehr da, da ist gleich irgendwas anderes. Es ist gut, dass das Spiel so an die 6 Stunden hat, ich würde schätzen 6 Stunden plus minus 1 Stunde, weil das sonst sehr ausgelutscht wäre. Aber an sich trotzdem was ganz Neues, was ganz anderes, keine Monster, kein Spuk, keine Jumpscares, sondern eher visuelle Effekte, Schrecken und der Kampf, der Monolog mit dir selbst.
Ich finde auch super, dass es hier einfach auch einen ganz anderen Ansatz irgendwie hat. Ich finde, wir haben sehr viele verschiedene Arten von Horror beziehungsweise so psychologischen Gruseleffekten mit drin, sodass eigentlich für jeden auch was dabei sein sollte in dieser Folge. Und ich mag auch, wenn es ein bisschen in Anführungsstrichen laid back ist. Also, dass du natürlich dich ein bisschen gruseln kannst und es gibt auch den einen oder anderen Jumpscare, aber dass du grundsätzlich weißt, okay, hier gibt es keine Panik, kein Terror, so wie in Outlast zum Beispiel, sondern okay, ich kann mir ein bisschen die Zeit lassen, ich habe einen sehr, sehr künstlerischen Aspekt. Ich meine, das Spiel lebt davon, es ist die Story eines Künstlers und beleuchtet auch so ein bisschen einfach so dieses eigene Wahnsinn, wahnsinnig werden, was dann schon sehr, sehr interessant ist aus Sicht eines Künstlers. Wie verarbeitet er das Ganze? Malt er Bilder davon? Was machen diese Bilder mit einem? Und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, wie ich finde. Und auch so 6 Stunden Spiellänge dafür absolut in Ordnung. Und aber ich bin auch bei dir, Enrico, wenn es ein bisschen besser, ja, ich will nicht sagen gestreamlined wäre, sondern ein bisschen besser mit den eigenen Effekten umgehen würde und vielleicht ein bisschen mehr geben würde, dann wäre das ganze Ding doch ein Ticken weiter oben in meiner Liste. Ich meine aber, korrigiere mich, wenn ich falsch
liege. Es verlässt sich sehr auf das Visuelle, finde ich. Also da fehlt vielleicht noch so ein bisschen der Fallschirm in manchen Aspekten.
Mhm. Wenn ich falsch liege, korrigiere mich bitte, aber gibt es nicht auch einen zweiten Teil?
Es gibt ein Remake.
Es gibt ein Remake?
Ich meine, es ist 2023 ein Remake rausgekommen.
Es gibt auch einen zweiten Teil.
Ach, einen zweiten Teil gibt es auch. Okay, das wusste ich nicht.
Der kam 2019 tatsächlich. Aber gut, den haben wir nicht gespielt und können da auch nicht wirklich was zu sagen. Aber vielleicht wäre das dann nochmal eine Möglichkeit reinzusteigen. Für mich hat Layers of Fear 2 von 5 Einscheißerlis, würde ich sagen.
Ich wäre eher bei 1. Also für mich war das jetzt nicht so ein Spukding. Ich fand die optischen Elemente schön. Ich bin ja auch ein Fan von sowas. Aber Angstfaktor war bei mir eher gering.
1.
Ja, je nachdem, wie interessant das von der Story ist. Also das kann sehr, sehr gut werden. Ich würde 2 geben.
Dann haben wir ungefähr eine Kategorisierung und ihr wisst, was ihr auf jeden Fall angehen müsst. Wenn ihr Bock habt auf absolute Einscheißung, ist es Outlast. Wenn ihr Lust habt auf ein bisschen entspannter, dann ist es Layers of Fear oder vielleicht sogar Limbo. Ne? Wenn ihr Bock habt auf Action, ist es Dead Space. Wenn ihr Lust habt, euch wirklich psychologisch fertig machen zu lassen, ist es Visage. Also wir haben für jeden hier ein bisschen was dabei. Und bevor wir dann zum Ende der Folge wirklich kommen, wollen wir noch einmal die Honorable Mentions besprechen. Da gibt's auch gar nicht so viel. Ich habe ein Zitat fand ich wirklich, wirklich super. Auch im Discord sehr, sehr super. Das wollte ich auf jeden Fall mit reinbringen. Der liebe C449, liebe Grüße an dich, Jens, hat geschrieben bei einer Mission von Thief Deadly Shadows, wo ihr in eine alte Wiege-Irrenstalt rein müsst, hat es mir den Darm zerfetzt. Super Kommentar auf jeden Fall, weil horrortechnisch das auf jeden Fall auf einem ganz, ganz anderen Level war. Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, ich würde da vielleicht nochmal reinstarten wollen und mir das mal angucken. Zumindest bei YouTube in einer Szene mal, weil das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant.
Da ging es wohl ums Ambiente dort, wenn man durch das Gebäude durchläuft, wo es sehr intensiv geworden ist. Habe ich auch noch nicht gesehen, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber wir vertrauen natürlich auf die Community dort und auch da geht dann die Menschen raus. Schaut es euch gerne mal auf YouTube an.
Absolutely. Habt ihr noch andere Honorable Mentions, Freunde? Welche Horror-Games haben euch sonst noch beeinflusst?
Ich meine, wir hätten ja auch natürlich über die Klassiker sprechen können. Ne? Also solche Sachen wie Resident Evil, The Evil Within. Ne? Ging aber hier echt, ehrlich gesagt, auch gar nicht um diese Klassiker, sondern die kennt jeder, dass man auch mal ein bisschen den anderen, sag ich mal, ein bisschen undergroundigeren Horror-Games auch mal die Bühne überlässt. Deswegen diese Liste hier.
Was ich auch noch super fand, um das nochmal reinzuschmeißen, zum Beispiel so ganz, ganz kleine Titel, die wirklich wenig, wenig Budget haben, aber doch sehr, sehr stark reinhauen, sowas wie Emily Wants to Play.
Mhm.
Falls ihr die noch kennt, ich glaube, davon gibt es mittlerweile auch ein paar mehr, aber der Titel damals, der erste, der war auch super, ne? So verschiedene Geister, / Monster, die verschiedene Arten und Weisen haben, auf die du reagieren musst, was du machen musst. Ansonsten gibt es halt ein Game Over. Fand ich auch sehr interessant.
Was auch bekannt ist, ist natürlich Five Nights at Freddy's.
Davon gibt es mittlerweile Filme, ne?
Ja.
Yo.
Habt ihr die gesehen mit Nicolas Cage?
Der ist überall dabei.
Echt?
Ja, ja, der hat keinen einzigen Satz oder so im Film. Der sagt absolut gar nichts einfach nur. Ne? Ich glaube, nur nicht mal ein Wort oder so hat er. Nicht mal eins. Im zweiten Teil hat er irgendwie ein Wort. Also richtig gute Rolle. Passt zu ihm.
Stark.
Das, was man erwähnen muss, ist natürlich Choo-Choo Charles, falls ihr das kennt. Man ist selber Lokführer ja. und fährt mit einer Lok durch die Gegend und auf einmal kommt ein fetter Spinnzug, Tom und Thomas, die Spinnlokomotive und will dich zerfetzen einfach nur.
Die Videos von Hanno dazu sind richtig geil, die habe ich geliebt.
Mhm. Ja, Mann.
Ich meine, man hätte ja natürlich auch noch die Online-Games, sowas wie Dead by Daylight oder sowas mit reinnehmen können, ne? Da gibt es ja auch eine riesen Community hinter und wird ja auch viel gezockt und auch immer weiterentwickelt und immer neue Features, die mit reinkommen und so.
Und damit hätten wir es tatsächlich auch schon. Das ist einmal unser Halloween-Horror-Special für dieses Jahr. Ich hoffe, euch haben die Games gefallen. Falls ihr die noch nicht kennt, schmeißt sie gerne mal rein, wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt, gerade jetzt zu dieser Zeit. Es ist dunkel, man hat Lust, einfach ein bisschen zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Warum sich nicht einmal ordentlich einscheißen?
Das ist eine Aussage.
Oder? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, könnt ihr uns auf sämtlichen Kanälen folgen, kommentieren, liken, was auch immer dort möglich ist. YouTube, Twitch, Discord, kommt überall rein, Instagram. Wir machen mittlerweile auf sehr, sehr vielen Plattformen irgendwie Action, sind überall da. Das heißt, dort einfach mal rein starten. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wenn euch die Folge doch sehr, sehr gut gefallen hat und ihr uns auch wirklich noch ein Stückchen mehr unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit über Steady dort ein Abo einzugehen, uns mit 3 Obolussen im Monat zu unterstützen, damit wir diesen Podcast weiter aufrechterhalten können, in unseren Alltag integrieren können, besseres Equipment holen können und so weiter und so fort. Danke an all die Leute, die es jetzt schon tun. Das ist wirklich eine unfassbare Hilfe. Ist auch crazy, dass wir überhaupt schon so viele Leute haben, die uns aktiv auch folgen. Gerade in letzter Zeit ist es mehr geworden, weil wir auch aktiver sind. Wie gesagt, Twitch gibt es einige Sachen. Wenn ihr Lust habt, dort euch mal ein Gameplay reinzuziehen, was horrortechnisch angelehnt ist. Silent Hill habe ich ja erwähnt, habe ich jetzt durchgespielt. Das VOD wird jetzt in den nächsten Tagen um die letzten Folgen erweitert. Das heißt, kommt gerne rein, feiert mit uns die Games, kommt in den Discord, diskutiert mit uns. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, meine Mitredner und Moderatoren.
Gerne, gerne.
Immer wieder gerne.
Dank auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Und einscheißen nicht vergessen.
Süßes oder saures.